ich heute Morgen bei euch bin. Ist immer interessant, auch mal zu sehen, wie es anderswo aussieht. Na? Ich habe ja vor ein bisschen schmunzeln müssen, als der Joel gebetet hat, vielen Dank, dass wir es hier warm haben. Ja? Dachte ich, wow, ihr auf der Alp haltet echt deutlich mehr aus, als wir in Mengen da uns, in der richtigen Weicheier im Vergleich. Aber ja, entscheidend ist was anderes, und das wurde auch schon mal angesprochen, es gibt aber hier im Raum eine Warmherzigkeit, also warme Herzen. Ihr seid gut miteinander, das habe ich schon schnell gespürt, als ich hier reinkam. Wie eure Mitarbeiter verabschiedet, wie die Neuen wieder da eingeführt werden. Und ehrlich gesagt, also viel wichtiger ist die Wärme im Herzen als im Raum, aber ich würde es euch wünschen, dass dieses Jahr sich das noch ein bisschen nach oben entwickelt. Bin ja froh, dass ich nicht im Dezember hier bin, Mann. Ja, also mein Name ist Reinhard Krämer. Bin jetzt seit letzten Sommer in Mengen. Wir waren vorher 13 Jahre in Ulm und haben jetzt nochmal gewechselt. Haben zwei Kinder, Anfang 20, zwei Töchter. Die sind jetzt nicht mehr mit umgezogen. Das heißt, wir haben es jetzt echt richtig ruhig. Ja, und ich weiß nicht, wer jetzt so an diesem Übergang steht, ne, wo man sagt, ja, die Kinder werden so langsam erwachsen. Also ganz persönlich, also ich habe zum Beispiel sehr viel weniger Sorgen mit den Kindern, seitdem wir daheim wohnen. Ne? Also sonst war immer die Frage, also unsere Ältere, die waren immer viel unterwegs, ist sie schon da, kommt sie noch? Und also jetzt seid ihr weg, da schlafe ich viel ruhiger wieder. Ne? Also es hat auch Vorteile, wenn die Kinder nicht mehr daheim wohnen, für Eltern und für Kinder. Also für alle, die da ein bisschen vielleicht auch drunter leiden. Also seht auch die Vorteile, die es mit sich bringt. Und ja, und solange sie noch klein sind, genießt es. Ist auch schön, wenn sie da sind. Ja, wobei bei uns geht es jetzt ein bisschen wie bei den Enkeln vorher. Schön, wenn die Kinder bei uns kommen und schön, wenn sie da sind. Ja, also, Lazarus, genau, ich weiß natürlich nicht dabei, wie das insgesamt besprochen wurde, aber heute ist für wen bei Lazarus das Thema. Und wir schauen am Anfang so circa 2 Minuten einen Clip. Es geht da um das olympische Finale beim Eisschnelllauf, und zwar 2002. Da gibt es ja so die Langstrecke und die Kurzstrecke. Also dieses Kurzstreckenfinale, und das Besondere ist ja da fahren 5 Leute gleichzeitig. Also nicht jeder für sich, sondern die drehen da so ihre Runden. Finale, die besten Leute sind da also drin, und das schauen wir uns jetzt mal an.
Ja, jetzt.
Jetzt können wir es ausblenden. Ja, das läuft unter der Überschrift die wohl überraschendste Goldmedaille der Geschichte. Das war die erste Goldmedaille für Australien bei Winterolympischen Spielen. Ne? Damit war beim besten Willen nicht zu rechnen, dass ausgerechnet dieser Läufer noch gewinnt. Und wie gesagt, das andere waren Weltmeister. Es waren die absolut besten. Die überraschendste Goldmedaille. Und man könnte sagen, das war ein Lazarus-Effekt. Ein Lazarus-Effekt. Ich meine, ob jemand das Wort schon mal gehört hat, das gibt's wirklich. Ein Lazarus-Effekt ist etwas, nicht erwartet und doch passiert. Etwas, wo man sagt, mit dem hat man echt nicht mehr gerechnet und sich doch passiert. Klar, natürlich kommt dieses Wort aus der biblischen Geschichte. Der Lazarus ist krank und die Schwestern sagen, wir wissen nicht mehr weiter. Wir schicken einen Boten zu Jesus. Sie hoffen natürlich und vertrauen, dass Jesus da noch mal was machen kann. Lazarus noch mal gesund wird. Es ist ja dann so, dass Jesus dann zwar kommt, aber Lazarus ist bereits verstorben und liegt seit 4 Tagen im Grab. Und die Verwesung hat ohne jeden Zweifel eingesetzt. Und in der Kurzfassung ist es ja dann dieser überraschende Effekt, mit dem niemand mehr gerechnet hat. Jesus weckt Lazarus aus dem Tod wieder auf und schenkt ihm das Leben neu. Also ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, der Lazarus wird dann aufgeweckt und wundert sich, warum er so eingewickelt ist. Ne? Und dann sollst du dann mit dem eingewickelten Tuch auch noch rauslaufen. Ne? Aber wer Chosen guckt, da gibt es irgendwelche Lösungen. Also mit kleinen Schritten geht es dann schon vorwärts. Lazarus-Effekt, also etwas, mit dem man nicht mehr gerechnet hat und doch passiert. Weiß jemand zufällig von euch, also wo dieser Begriff eigentlich herkommt, Lazarus-Effekt, also außer der Bibel? Also ich habe es bis vor kurzem auch nicht gewusst. Der Lazarus-Effekt bedeutet, dass man eine Tierart entdeckt, von der man dachte, sie ist ausgestorben. Ja, da müssen wir geschwind mal hier. Also das wären so 5 exemplarische Tiere. Mehr oder minder dramatisch, finde ich, aber für die Wissenschaftler immer ganz toll. Also 1962 wurde festgestellt, es gibt keine bayerischen Kurzohrmäuse mehr. Das kann einen jetzt mehr oder weniger bewegen, aber die gibt es nicht mehr. Und im Jahr 2000 hat man in Tirol wieder welche gefunden und hofft, dass sich die Art erhält. Besonders bekannt ist der Fisch da unten, das Thema Quastenflosser. Den hält man nämlich schon hielt man schon für 70 Millionen Jahre für ausgestorben, aber es gibt ihn auch noch. Und die anderen Tiere da eben, irgendwelche Schildkröten oder Frösche, wo man sagt, tatsächlich, man hat gedacht, die sind ausgestorben, aber in so einem kleinen Winkel irgendwo haben sie dann doch überlebt und wurden dann irgendwann sogar neu entdeckt. Also da kommt das Wort Lazarus-Effekt tatsächlich wissenschaftlich vor. Und wir schauen einfach unter diesem Stichwort nicht erwartet, doch passiert in diese Lazarus-Geschichte. Die Lazarus-Geschichte ist insgesamt ziemlich ausführlich, muss man sagen. Ich werde einen Teil davon vorlesen, dass wir es vor Augen haben. Mal gucken. Okay, die Tiere wollen nicht mehr weg, aber du kannst sicher zur nächsten Folie klicken. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Jesus fragte, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh es. Jesus sprach, heb den Stein weg. Spricht Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, er liegt schon seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren, sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Nicht erwartet doch passiert, ist nicht immer ein Lazarus-Effekt. Na, beim Lazarus-Effekt geht es immer in eine positive Richtung. Also ein Tier, was ausgestorben war, wird wieder entdeckt. Es gibt natürlich auch das, was die Schwestern und der Bruder der Lazarus hier erleben, nicht erwartet. Jetzt wird er krank und man denkt, naja, der wird dann schon wieder gesund und dann wird es immer schlechter. Und man denkt, naja, der wird die Kurve hoffentlich schon noch kriegen. Und dann, unerwartet, stirbt er. Also nicht erwartet und doch passiert, kann schon auch bedeuten, da kommt was ins Leben, was man gar nicht wollte. Große Aufregung bei Martha und Maria. Sie merken, der Lazarus, der braucht ein Wunder. Und dann sagt, gut, dass wir Jesus kennen. Gut, dass wir wissen, wo der sich gerade aufhält. Der kann uns sicher helfen. Gleichzeitig, keiner der Beteiligten weiß, ob Jesus schnell genug da sein kann. Also das ist eine echte Zerreißprobe für die Nerven. Also ehrlich gesagt, in der Haut von Maria, Martha und Lazarus möchte ich von damals nicht stecken. Und dann passiert ja was Überraschendes, außer dass die Leinwand schwarz ist. Das ist jetzt ein unerwartetes Ereignis. Egal, es kommt gleich wieder. Nicht erwartet, doch passiert, Jesus lässt sich Zeit. Ja? Also Jesus ist 25 bis 30 Kilometer entfernt auf der östlichen Jordanseite. Und realistisch muss man sagen, wäre das an 2 Tagen zu schaffen gewesen. Da haben doch alle damit gerechnet, dass Jesus sofort aufbricht. Also da gibt es doch keinen Grund zu warten. Ne? Unfassbar. Also das müssen ja zumindest seine Jünger denken, was ist denn da los? Oder später Maria und Martha, wenn sie hören würden, dass Jesus sich so viel Zeit gelassen hat. Selbst wenn man in Erwägung zieht, dass man sagt, wahrscheinlich. So von der Zusammenstellung des Textes und der Zeitangaben war Lazarus ungefähr in dem Moment gestorben, wo der Bote kam. Dann hätten 2 Tage Trauer und Verzweiflung doch auch gereicht. Na, da hätte man doch jetzt keine 4 Tage gebraucht. Ich weiß es nicht, warum er es so gemacht hat. Aber es hat mich trotzdem auch beschäftigt. Wir alle müssen uns ja da die Frage stellen, also wenn ich jetzt ein dringendes Gebetsanliegen habe, also Maria und Martha hat ein dringendes Gebetsanliegen, der Lazarus, der braucht deine Hilfe. Also ich habe manchmal auch dringende Gebetsanliegen oder einer von euch. Und wir dann hoffen, dass Jesus schnell hilft. Und Jesus lässt sich Zeit. Das macht er gar nicht so selten übrigens. Und Jesus lässt sich Zeit. Und es wird immer schlechter. Zumindest wird es nicht besser. Wie fühlt sich das denn dann an? Wenn ich die biblische Geschichte jetzt mal nochmal so anschaue, erkenne ich, dass bei Lazarus Jesus zwar spät, aber nicht zu spät kam. Kann man sagen, ja, Jesus hat ja ganz andere Möglichkeiten. Ja, und trotzdem, er kam spät, aber nicht zu spät. Jesus ließ Lazarus nicht im Stich und auch das Anliegen der Schwestern wurde nicht überhört. Es wurde nur alles ein bisschen anders wie erwartet. Jetzt im Fall vom Lazarus war das ja dann noch das viel größere Wunder. Also ich für mich und auch stellvertretend für uns möchte daran festhalten, dass Jesus auch bei uns nicht zu spät kommt. Auch wenn ich ungeduldig werde, auch wenn ich unruhig werde. Also unsere jüngere Tochter, die hatte einen Waschzwang. Und das ist nicht bloß, dass die Leute sich da immer die Hände waschen, die können sich nirgends mehr hinsetzen und. Das hat 2 Jahre gedauert, bis es wieder so im Lot war. Das heißt zum Beispiel, ich konnte 2 Jahre meine Tochter überhaupt nicht berühren, das ging gar nicht. Die hätte sich sofort umziehen müssen, duschen, ein Mordsding, 2 Jahre lang. Also liebe Leute, nehmt eure Kinder in den Arm, so oft wie es geht. Ja, da habe ich auch gebetet. Unsere Tochter hat auch gebetet, sagt Eva, jetzt bin ich auch ganz bewegt wie du vorher, sagt Eva, ja, Papa, ich habe auch gebetet. Aber es hat nur ganz kurz geholfen. Das Erleben zu sagen, ich bete und es tut sich nichts, über eine lange Zeit. Und trotzdem ist unsere Eva wieder gesund geworden. Ja? Trotzdem kann die jetzt wieder im Leben ganz normal umgehen. Manchmal staunen wir selber, was da wieder alles geht. Ich möchte daran festhalten, auch wenn es mir gelegentlich in der Situation schwerfällt, Jesus kommt nicht zu spät, auch wenn es länger dauert, wie ich mir das vorstelle. Und das ist natürlich etwas, was es zu lernen gilt, dass Jesus andere Lösungen im Kopf hat wie ich. Also uns gefällt es ja immer am besten, ich sage, also Jesus, pass auf, ich sag dir mal, wie ich mir das vorstelle. Ja, am Dienstag hat meine Tochter Abitur, also unsere, jetzt nicht vielleicht jemand von euch. Und da würde ich mir vorstellen, es läuft folgendermaßen, du könntest es doch machen. Ja, könnte er schon. Aber ich möchte offen sein zu sagen, vielleicht sehen die Lösungen auch anders aus. Und damit muss ich mich auch immer mal wieder anfreunden. Und jemand von euch stellt jetzt vielleicht die Frage, ja Reinhard, warum gehst du denn am Schluss aber doch dann manchmal nicht gut aus? Also ehrlicherweise gibt die Bibel da keine eindeutige Antwort. Es gibt da andere Krankenheilungen, wo man sagt, da ist einer gesund geworden, da liegen drumherum mindestens 100 andere. Von denen lesen wir nicht, warum die krank geblieben sind. Ich weiß es nicht. Also diese Frage kann ich nicht beantworten, aber der Joe, der war in Gießen, der weiß es dann vielleicht, wir lieben Zeller wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem möchte ich mich an so einer Geschichte wie dieser Lazarus-Geschichte ein Stück weit festhalten und sagen, aber Jesus kann. Aber Jesus kann. Und warum soll er es bei mir oder bei dir nicht auch können und nicht auch machen? Jesus, er lässt sich Zeit, aber in gewisser Weise bereitet er dann auf ein Wunder vor. Interessanterweise naheliegend menschlich. Die Schwestern haben denselben Satz auf den Lippen. Die sagen, wenn du da gewesen wärst, dann wäre es nicht passiert. Erinnert mich an so eine kleine Begebenheit. Da waren wir so als größere Familie bei meinen Schwiegereltern. Und der Opa ist immer gern mit den Enkeln da in Nürnberg Straßenbahn gefahren. Ja. Aber an dem Tag waren irgendwie bloß die Eltern mit dem Enkel unterwegs, also ihrem Sohn. Und da haben sie sich quasi, was heißt verfahren, aber sind in die falsche Linie halt eingestiegen. Ja, dann kommen die also erst spät nach Hause, sagt der Enkel, wenn der Opa dabei gewesen wäre, wäre es nicht passiert. Ja, garantiert, der Opa, der kann alles auswendig da. Wenn du da gewesen wärst, dann wäre es nicht passiert. Wenn Jesus früher da sein hätte können, wenn was weiß ich, die machen sich doch auch Selbstvorwürfe, die Schwestern. Die sagen doch, Mensch, wir hätten doch viel früher nach Jesus schicken können. Warum haben wir denn so lange gewartet? Das ist ein ganz blöder Zustand. Den kennt ihr vielleicht auch, diese scheiß Selbstvorwürfe. Hätten wir vielleicht schon früher, hätten wir vielleicht schon dies, hätten wir vielleicht schon das. Das kennen wir doch alles. Es macht uns doch fast kaputt. Ich möchte uns aber ein bisschen aus der Verantwortung nehmen. Also nicht, dass alles wurscht ist, aber zu sagen, wir dürfen es dann auch wieder entlasten und sagen, Jesus hat es doch alles gewusst und Jesus hat es im Überblick. Und es kann nicht immer mein Versage sein. Und ich brauche die Schuld auch nicht mehr auf mich nehmen, sondern sage, ich habe das gemacht, was ich halt für gut hielt und möchte dann auch vertrauen, dass es in der Situation damals das Richtige war. Und dann gespannt sein, was Jesus tut. Und er sagt ja, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Jawohl. Sagt sie, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Also sie hat zumindest eine Ewigkeitshoffnung, sagt genau, er wird dabei sein. Und das ist eine Perspektive, die durchhilft. Aber er sagt ja dann noch ein paar andere Sätze. Sagt er dann, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und dann kommt ein schönes Bekenntnis. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Was für ein ermutigender Satz, finde ich. Also für die Martha sah es so aus im Moment, ganz klar. Das ging diesmal nicht gut aus. Aber ich bleibe an Jesus. Ich bleibe beim Glauben, bei all meinen Fragen, bei all meinen Zweifeln, bei allem. Ne? Und ich habe es leider immer wieder erlebt, dass Leute sagen, also ich habe Folgendes erlebt, also irgendwelche schwere Lebensführungen. Ich kann das mit Jesus nicht mehr richtig glauben. Mein Glaubensbild so zusammengebrochen. Und dann sind sie weggeblieben und ja, ich glaube jetzt nicht, dass sie bei Jesus übersehen sind, aber sie sind nicht mehr bei der Gemeinde. Das sind ja völlig normale Reaktionen. Und deshalb finde ich die Martha so ermutigend zu sagen, ich verstehe zwar die Welt überhaupt nicht mehr und ich verstehe auch sonst vieles gerade nicht mehr, aber ich bleibe an Jesus. Ich bleibe bei dir. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und ich würde es euch auch wünschen, je nachdem, wie eure Lebensläufe so sind oder noch sein werden, zu sagen, egal was kommt, ich lasse Jesus nicht los und bedränge ihn mit meinen Fragen und mit all meinem Zweifel, alles egal. Aber ich bleib an Jesus. Weil, also mal ganz ehrlich, also wenn ich was Schweres erlebe, und dann Jesus auch noch loslassen, was bleibt denn dann noch übrig? Also, wie die Martha. Und dann, nicht erwartet doch passiert, Jesus weckt Lazarus auf, der Lazarus-Effekt. Wie gesagt, muss ja alles sehr fremd gewirkt haben. Da muss man sich doch fragen, was ist da los? Aber der Lazarus kommt zum Leben, kerngesund, frei von jeder Spur von Krankheit und des Todes. Lazarus-Effekt, nicht erwartet doch passiert. Und ich habe gedacht, vielleicht können wir, hier in Albstadt jetzt, auch dieses Wort Lazarus-Effekt, das fast keiner kennt, aber mal für uns ins Leben bringen. Zu sagen, nicht erwartet, doch passiert. Also ich glaube, einfach mal zunächst, wenn wir mal drauf achten, wird uns auch was auffallen. Wenn wir darüber nachdenken, sagen wir, haben wir im Leben vielleicht auch schon mal erlebt. Lazarus-Effekt im echten Leben. Also, meine Frau Ruth und ich, wir haben wirklich auch schon Lazarus-Effekte erlebt, einen besonders lebensprägenden möchte ich euch gerne erzählen. Also 2001 saßen die Ruth und ich beim Arzt und der hat dann freundlich, aber doch irgendwie unbarmherzig sagen müssen, liebes Ehepaar Krämer, also leider sieht es bei Ihnen mit dem Kinderwunsch nicht gut aus. Also ohne medizinische Unterstützung wird das sowieso nichts gehen. Und die Chance auf den Erfolg liegt bei 25%. Und dann haben wir gesagt, sollen wir nicht und so. Und haben gesagt, ja, also gut, wir entscheiden uns für diese Behandlung. Und es kam dann tatsächlich auch zu einer Schwangerschaft. Und aber schon ganz, also das gibt es dann so eine Blutuntersuchung, also stellen wir dann schon sehr früh fest. Aber es gab gleichzeitig eine hormonell bedingte starke Nebenwirkung auf. Ja, also, und dann sind wir da, damals waren wir Esslingen, ins Krankenhaus nach Esslingen. Und die Esslinger Ärzte haben da gesagt, wir machen das jetzt mit dieser Kinderwunschgeschichte da seit 5 Jahren. Und immer wenn diese Nebenwirkung auftritt, geht die Schwangerschaft ab. Also in 5 Jahren nichts passiert. Da denke ich, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Da denke ich, jetzt hast du diese ganze Behandlung gemacht und jetzt hast du diesen Glücksfall, dass du zu den 25% gehören darfst, wo sich deine Schwangerschaft einstellt und jetzt ist diese scheiß Nebenwirkung da. Das hatte erstmal zur Folge, dass jetzt die Ruth da praktisch 6 Wochen im Krankenhaus bleiben musste und so. Aber wie ich vorher schon ein bisschen angedeutet habe, der Lazarus-Effekt ist eingetreten. Also unsere Petra war das erste Kind nach 5 Jahren überhaupt, sozusagen das allererste Kind, was da dann tatsächlich gesund geboren wurde. Und das war dann schön fürs ganze Abteilung, das ganze Krankenhaus, alle waren begeistert zu sagen. Toll, dass da das Kindchen gekommen ist. Es wird jetzt noch das eine oder andere Beispiel geben, aber obwohl ich solche Dinge schon erlebt habe, bin ich jetzt nicht jeden Morgen davon überzeugt, dass jedes Problem bei mir einen Lazarus-Effekt zur Folge hat. Ich sage, Reinhard, ich wache morgens ganz entspannt auf, weil egal was für ein Problem ich habe, Jesus wird es schon lösen. Nee, da bin ich jetzt auch nicht ganz so, sondern ich mache mir da auch wirklich Sorgen oft. Und trotzdem zu sagen, also wenn wir jetzt ein bisschen zusammentragen würden, würde wahrscheinlich, muss ja nicht immer so dramatisch sein wie jetzt mein Beispiel, aber zu sagen, da gibt es Lazarus-Effekte. Und ich glaube, es gibt auch andere Lazarus-Effekte, zum Beispiel in der Gemeinde. Also ihr habt jetzt einen neuen Leitungskreis. Ja. Und also ich meine, in den Leitungskreisen, wo ich war, da hat man manchmal dann festgestellt, da gab es mal früher irgendwas, was echt gut gelaufen ist. Und heute ist das weg. Also bei uns in Mengen zum Beispiel, in Ulm war es auch so, da ist die Jugendarbeit unter der Woche so verschwunden, aus verschiedenen Gründen. Ja. Also in Mengen war der Moderator in gewisser Weise auch ein bisschen von Lazarus-Effekt. Man sagt, könnte das wieder zum Leben kommen, wobei wir uns im Moment nicht wissen, genau wie es passieren könnte. Oder vielleicht sagt man, vielleicht gab es früher eine tolle Frauenveranstaltung und jetzt sagt man irgendwie, das haben wir jetzt gar nicht mehr. Wobei bei euch wirkt es irgendwie, als jetzt bei euch alles gäbe, so viele Leute wie hier sitzen. aber vielleicht gibt es etwas, wo man sagt, Mensch, das ist irgendwie wie ausgestorben und man hat vielleicht auch schon die Hoffnung aufgegeben, dass es nochmal ins Leben kommt. Also ich möchte euch ermutigen zu sagen, vielleicht ist da mal noch ein Lazarus-Effekt, dass Jesus da irgendwas ins Leben bringt, wo man sagt, mit dem haben wir gar nicht mehr gerechnet. Vielleicht haben wir sogar kaum noch dafür gebetet, aber Jesus hat es ins Leben gebracht. Also in Ulm hatte man mal, also ich persönlich, so einen kleinen Lazarus-Effekt zu sagen, also unser Kassierer hat gesagt, also er gibt das Amt jetzt ab. Dann sagt man, ja gut, machst du auch schon lang und so. Und da sage ich, wer soll das machen? Ja, das weiß er auch nicht. Aha, ich auch nicht. Und Mitgliederversammlung haben wir gesagt, also gut, unser Kassierer hört auf und er macht jetzt praktisch noch dieses Jahr, aber wir müssen jetzt halt jemand finden. Gut. Und am nächsten Morgen schon hat mir eine Frau so ein WhatsApp geschrieben, hat geschrieben, Reinhard, ich kann's machen. Denke ich, ja, gibt's das? Es passiert normalerweise nicht, dass sich jemand für so eine Aufgabe wie das Kassiereramt, da zählt man nicht bloß das Opfer nach dem Gottesdienst. Ne? Also, eure Kassiere wurde verabschiedet. Also, Optigame ist ja so ein Programm, was so manchmal auch gut funktioniert. Ja, also, aber jetzt gibt's ja Edison oder wie das jetzt heißt, jetzt wurde alles besser. Das verspricht man übrigens immer, es wird nur komplizierter, nicht besser. Aber zu sagen, das war so ein kleiner Lazarus-Effekt, wo ich dachte, mit dem haben wir überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, das müssen wir ewig suchen und so. Und es war eine Frau, die also auch super begabt in dem Ding ist. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie da sich überhaupt dazu meldet. Und noch am nächsten Tag bei unserer Bezirkskasse war dann das Gleiche da. Die Frau hat sich dann gleich auch nochmal gemeldet. Also da in Ulm. Also Lazarus-Effekt, Dinge, wo man nicht damit rechnet. Wie gesagt, manchmal gibt es vielleicht auch kleine Geschichten, wo man sagt, naja, aber warum nicht zu sagen, Lazarus-Effekt. Vielleicht gibt es etwas, worauf du es auch sagst oder wo du sagen würdest, ja, ich warte eigentlich auf was. Ich warte eigentlich auf so eine Art Lazarus-Effekt, etwas, wo ich sage, damit rechne ich eigentlich schon fast gar nicht mehr. Ich bin zumindest im Zweifel, ich weiß es nicht, was Jesus möchte. Also in gewisser Weise möchte ich dich da auch ermutigen heute Morgen, zu sagen, wenn Jesus, wenn seine Zeit gekommen ist, kann da schon auch noch mal was passieren, möchte ich sagen. Vielleicht sagt jemand, also ich hoffe bei meiner Gesundheit auf einen Lazarus-Effekt. Irgendwie habe ich seit einem Jahr irgendwo irgendwas und es geht nicht mehr weg. Und die Ärzte wissen es auch nicht richtig, was sie machen sollen. Ja, warum nicht? Warum soll es nicht auf einmal doch noch mal besser werden? Also wo man ja auch viel Gedanken sich macht, ist bei den Kindern. Also alle Eltern wünschen sich ja, dass Kinder zum Glauben finden. Ja. Also Pastorenkinder kommen auch nicht aus irgendwelchen genetischen Veranlagungen zum Glauben. Also wir haben die gleichen Sorgen wie alle. Und dann kommen die Kinder mal vom Zelllager nach Hause und sagen, ich habe mich bekehrt. Ich habe mich bekehrt. Sag ich, ja, echt bekehrt, ja, aber, ja, mit Zeltlager war so ein Abend und so, ne? Dann denkt man, ja, klasse, ne? Und dann sind, da sind sie so 10, 11 so, ne? Da gehen sie nach vorne und so. Ja, und dann werden sie dann 13, 14, 15. Unsere Petra, ja, die war schon gut überall dabei. Bloß nicht unbedingt jetzt so, glaube ich, war so mittelwichtig, ne? So. Denkt man, ja, Gott sei Dank, sie geht aufs Pro-Camp. So mit 15 oder 14, weiß nicht mehr, kommt sie und sagt, ich habe einen Freund. Ja, so wen? Also gut, zumindest jemand, den man kannte. aber das war nicht der erste, also doch, das war der erste, aber nicht der letzte. Also man macht sich so seine Gedanken. Na, sagt, ja, Herr, könntest du da nicht mal eingreifen? Weil ehrlich gesagt, also, verstehe ich, also, na gut, ich hole so weit aus, aber egal. Dann sagt man, Petra, überleg doch mal. Und dann wird die Petra aggressiv, was ich da denn überhaupt mich einzumischen hätte und so weiter. Ich denke, also am besten hältst du wahrscheinlich die Klappe. Aber ist bei Teenagern nicht schlecht. Ich sage immer Atemübung, Leute. Wer hat Teenager von euch? 13 bis 17? Oh, so wenig. Na, die kommen alle noch rein, wo ich davor gesehen habe. Also Leute, 13 bis 17 Atemübungen. Tief durchatmen, wenn die was sagen. Tief durchatmen. 2, 3, 4, 5 Mal und dann die Klappe halten. Ja? So, und dann ist das Abitur oder irgendein Schulabschluss. Dann denke ich, ja, vielleicht wäre ja so eine kleine Vorbereitung auch gut. Ja, gut, das sehen immer die Eltern nochmal anders wie die Kinder. Und dann hoffen wir es. Und dann haben sie das Abitur und dann sage ich, und was möchte ich noch machen? Ich weiß nicht. Das ist echt ein weites Feld. Ich weiß nicht. Also manchmal brauchst du echt so einen Lazarus-Effekt, weil du spürst, ich komme da überhaupt keinen Schritt weiter. Die machen sich ihre Gedanken, die haben ihre Vorstellungen. Und dann Vertrauen, auch Vertrauen in die Kinder, weil was sie gar nicht brauchen können, ist dieses ewige Misstrauen, dieses ewige, meine Eltern trauen mir nichts zu, sie glauben, ich treffe nur falsche Entscheidungen und so weiter. Vertrauen in die Kinder und Vertrauen in Gott. Und ehrlich gesagt, Vertrauen in Gott wird umso schwerer für uns, je weniger Kontrolle wir über eine Situation haben. Ne? Solange wir die Sache, also, solange die Kinder abends um 7 ins Bett sind, das ist ja kein Problem, ehrlich gesagt. Aber später mal, ja, ich möchte euch keine Angst machen, das klappt schon. Also, Vertrauen. Und da gibt es auch manchen Lazarus-Effekt. Mancher sagt vielleicht, okay, beruflich, Mensch, ich bin irgendwie in einer schwierigen Situation, irgendwie eine schwierige Abteilung, schwierige Kollegen. Ja, vorher haben wir gesagt, dass man die auch lieben kann, gell? Die Schwierigen. Ja. Ja, manchmal geht es halt gut und manchmal nicht. Aber zu sagen, ich kann da auch beten, dass die Atmosphäre besser wird. Oder vielleicht macht sich jemand ganz akut Sorgen um seinen Arbeitsplatz. Also viele Stellen werden abgebaut. Also bei uns da in der Region, na, wir bloß den Berg unten, aber ZF, das hat zum Beispiel für uns echt große Auswirkungen, dass bei denen jetzt so läuft. Und so, ne? Beziehungen, ja, die Ehe. Die Ruth und ich machen seit 20 Jahren so Ehe. Seminare. Ne? Also falls ihr mal eins braucht, wir kommen gern. Also Leute, in der Ehe kann man echt auch viel hören und erleben und die Ruth und ich waren auch schon wiederholt, auch bei Gesprächen, also nicht, weil wir jetzt kurz vor der Scheidung standen, aber wir wollten da nicht hinkommen. Ne? Aber in der Ehe, da gibt es ja manchmal auch Situationen, wo man sagt, meine Güte, da hat man vor 20, vor 25, vor 30 Jahren gedacht, mit diesem Menschen möchte ich durchs ganze Leben gehen und heute denkt man, hätte man das bloß damals nicht gemacht. Wenn man sagt, der nervt doch bloß noch, die nervt doch bloß noch die Kinder sind wichtig, ich nehme. Jetzt lässt er sich noch für die Gemeindeleitung aufstellen. Naja, also, wo man sagt, ja, da gibt es Momente, wo man sagt, Mensch, unsere Ehe ist doch im Grunde tot. Wir kommen zwar sonntags daher, machen ein freundliches Gesicht. Und dann sagt man, oh, den sie scheiden lassen, hat ja kein Mensch von uns gemerkt. Ja, weil wir uns super was vorspielen. Aber da darf man auch mal drauf hoffen, dass es einen Lazarus-Effekt gibt. Aber nicht ganz von alleine, Leute. Also manchmal, nur Wunder passieren auch nicht immer. Ich kann ja nur raten, aus einer Erfahrung, geht wohin und passt, geht auf die Probleme zu, sonst geht es manchmal auch den Bach runter. Oder irgendwas anderes, wo er sagt, ja, da könnte ich so einen Lazarus-Effekt brauchen. Und ich möchte euch ermutigen zu sagen, Jesus kann in eurem Leben viel mehr Gutes tun, als ihr euch im Moment vorstellt. Wie gesagt, es braucht oft unser Vertrauen, es braucht oft auch Geduld und es braucht manchmal auch jemand, der vielleicht einfach zur Seite steht und mitbetet, wenn ich nicht mehr so kann. Aber ihr habt den Potenzial, das spüre ich schon, dass ihr auch da zusammensteht, wenn es Schwierigkeiten gibt. Dass mal jemand dazu nimmt, sagt, könntest du mitbeten für die Gesundheit, für unsere Tochter, für unseren Sohn, für meinen Arbeitsplatz, für unsere Ehe, was auch immer. Und Jesus, ich möchte vertrauen, dass er kommt und dass er eingreift und auch bei euch im Leben einen Lazarus-Effekt schenkt. Amen. Ich bete noch. Ja, danke, lieber Jesus, für so viel Gutes, was du uns schon geschenkt hast. Und wenn wir zusammentragen werden, wäre das eine Riesenliste von Dingen, wo du Gutes in unserem Leben geschenkt hast. Und daneben gibt es dann auch eine Liste, wo draufsteht, was nicht so klappt, was uns echt Not macht, was uns herausfordert. Und ich danke dir, dass du da auch schon unheimlich viel durchgeholfen hast, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Und ich danke dir, dass du immer wieder auch so einen Lazarus-Effekt schenkst. Etwas, wo man nicht mehr damit gerechnet hätte. Und du greifst ein, wie auch immer, durch die Umstände, durch andere Menschen, durch ein Wunder, dass doch noch was passiert. Und da danke ich dir, dass du da auch Dinge, die fast schon tot scheinen, nochmal zum Leben erwecken kannst. Oder sogar, wenn etwas ganz am Ende ist, kannst du das auch nochmal zum Leben erwecken. Und ich bitte dich einfach, dass du das immer wieder zeigst und schenkst und uns auch den Glauben und das Vertrauen erhältst, dass du es wirklich tun kannst, auch bei uns. Vielen Dank, dass du es tun wirst. Amen.
Ja, wir hören jetzt nochmal zwei Lieder von unserer Band. Während dieser Lieder werden unsere Opferbeutel durch die Reihen gehen. Da wir ein komplett spendenbasiertes Werk sind, freuen wir uns natürlich umso mehr über alles, was ihr einlegt. Gott segne Geber und Gaben. Während dieser zwei Lieder wird es auch die Möglichkeit geben, hinten für sich beten zu lassen, sich segnen zu lassen. Bärbel und Ute stehen da für euch bereit. Geht gerne nach hinten, ihr kennt sie an diesen blauen Schildchen, die sie tragen werden. Also nehmt diese Möglichkeit gerne in Anspruch, wenn ihr irgendwo Bedarf habt oder wenn ihr auch einfach nur Grund zur Dankbarkeit habt oder dankbar zu sein.